Christus spricht, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Mit diesem Wort aus Sacharja 4 darf ich uns zum Pfingstfest ganz herzlich begrüßen. Besonderer Gruß gilt der Band Sauder Fay, die heute Abend wieder oder heute Morgen wieder bei uns sein wird. Und auch ein besonderer Gruß gilt denen, die später noch auf Stick den Gottesdienst hören werden. Folgende Abkündigung: Am Pfingstmontag morgen herzliche Einladung zum ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr in der katholischen Kirche in Breitscheid. Am Dienstag trifft sich um 19 Uhr der Bibelkreis auch in Breitscheid. Und am Donnerstag trifft sich um 20 Uhr der Chor hier in Medenbach. Donnerstag, 20 Uhr. Am Freitag ist um 9 Uhr Bibelwalking. Treffpunkt ist das Hofgut Neustadt in Breitscheid. Um 17.30 Uhr trifft sich die CVDM Jungscha in Breitscheid und um 19.30 Uhr der Männerkreis, auch in Breitscheid. Am Sonntag, nächsten Sonntag, herzliche Einladung zu den Gottesdiensten um 9.30 Uhr in Breitscheid und um 11 Uhr hier in Medenbach. Prädikant Dr. Marcel Werner wird diese Gottesdienste mit uns feiern. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 79,50 Euro für die evangelische Weltmission und 14 Euro für die eigene Gemeinde. Herzlichen Dank dafür. Die heutige Kollekte ist für die Arbeit des Ökumenischen Rates der Kirchen bestimmt. Junge Menschen aus der weltweiten Ökumene studieren am Ökumenischen Institut in Bosey, um zu lernen, wie Kirchen miteinander für Gerechtigkeit, Versöhnung und Frieden einstehen können. Der Stipendienfonds unterstützt Studierende mit wenig Ressourcen. Die Absolventinnen und Absolventen sind aktiv im ökumenischen und interreligiösen Dialog und stärken das gesellschaftliche Engagement der Kirchen. Dann auch Sonstiges. Pfarrer Binek ist vom 30. Mai bis 9. Juni im Urlaub. Die Vertretung ist im politischen Gemeindeblatt veröffentlicht. Nun geht's weiter mit Musik.
Oh, Wir feiern diesen Pfingstgottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns hineingehen in diesen Gottesdienst mit dem Psalm 118 und wir lesen ihn im Wechsel. Öffnet mir die Tore des Tempels, die Tore der Gerechtigkeit. Ich möchte hindurchgehen und dem Herrn danken. Ich danke dir, Herr, dass du mich erhört hast und mir zum Helfer wurdest. Das hat der Herr getan, und es ist ein Wunder in unseren Augen. O Herr, hilf du doch, dass es weiterhin gelingt. Herr, gib uns dein Gelingen. Herr ist Gott und er hat uns Licht geschenkt, tanzt einen festlichen Reigen mit Zweigen in der Hand bis dicht an die Hörner des Altars. Dankt dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade bleibt für alle Zeit bestehen. Lasst uns diesen Herrn anbeten mit dem Lied Lob singt ihr Völker alle. Heiliger Geist, komm zu uns, öffne unsere Sinne, weite unsere Herzen, dass wir dich aufnehmen. Lass uns von dir empfangen und weitergeben in unsere Welt. Glaube, Hoffnung und Liebe, der du mit dem Vater und dem Sohn lebst und regierst, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Allen, denen das möglich ist, die bitte ich jetzt aufzustehen, wenn wir das Evangelium hören.
Die Lesung für heute steht in Johannes 14, die Verse 15 bis 27. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch geboten habe. Dann werde ich dem Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Aber ich kenne ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Nein, ich lasse euch nicht als hilflose Waisen zurück. Ich komme wieder zu euch. Schon bald werde ich nicht mehr auf dieser Welt sein und niemand wird mich mehr sehen. Nur ihr werdet mich sehen. Und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich eins bin mit meinem Vater und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Wer meine Gebote annimmt und danach lebt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Da fragte ihn Judas, nicht Judas Ischariot, sondern der andere Jünger, mit demselben Namen: Herr, weshalb willst du dich nur uns, deinen Jüngern, zu erkennen geben, warum nicht der ganzen Welt? Ihm antwortet Jesus: Wer mich liebt, richtet sich nach dem, was ich gesagt habe. Auch mein Vater wird ihn lieben, und wir beide werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Wer mich aber nicht liebt, der lebt auch nicht nach dem, was ich sage. Meine Worte kommen nicht von mir, sondern von meinem Vater, der mich gesandt hat. Ich sage euch dies alles, solange ich noch bei euch bin. Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch all dies erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Hier endet die Lesung. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Jetzt möchte ich gerne die gewohnte Ordnung gerade durchbrechen und darum bitten, dass diejenigen, die am nächsten zur Tür sind, mal ein paar Gesangbücher reinholen. Ich möchte nämlich mit euch das Glaubensbekenntnis nach Nicäa sprechen und dafür brauchen wir das Gesangbuch. Die es in der Hand haben, können schon mal die 805 aufschlagen. 805. Ganz hinten im Gesangbuch 805. Ganz nach hinten blättern, da wo es etwas undurchsichtiger wird, weil die Zahlen immer noch mal gedoppelt und gedreifacht sind. Aber die 805 ist nur einmal da. Das Glaubensbekenntnis von Nicäa, Konstantinopel. Ganz in Ruhe. Zwei Seiten steht es da, wir nehmen nur die rechte Seite, da geht es um den Heiligen Geist. Und ich bitte die Empore, die Menschen auf der Empore aufzustehen zum Glaubensbekenntnis. Dankeschön. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige, allgemeine und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden, wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Das nenne ich mal ein kräftiges Bekenntnis. Wie schön. Der Predigttext für diesen Pfingstsonntag steht im ersten Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth im zweiten Kapitel. Der Apostel schreibt: Was wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Wir verkünden ein Geheimnis, den Plan, den Gott schon vor der Erschaffung der Welt gefasst hat und nachdem er uns Anteil an seiner Herrlichkeit geben will. Dieser Plan war bisher verborgen. Wir aber haben den Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Und wenn wir davon reden, dann tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, der lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Wer dagegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über all diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemand, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Es heißt in der Schrift: Wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet? Wer wäre je imstande, ihn zu belehren? Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, so dass uns Gottes Gedanken nicht verborgen sind. Gott, gib du uns ein Herz für dein Wort und Worte für unser Herz. Von Gott, geliebte Gemeinde, Jesus, der Gottes Sohn, lebte nur gut 30 Jahre auf unserer Erde. Und nur ein Zehntel dieser Zeit, für 3 Jahre, ist er öffentlich aufgetreten. Er hat gepredigt von der Nähe des Reiches Gottes und die Menschen zur Umkehr aufgerufen, zur Umkehr zu Gott. Dann starb Jesus für meine und deine Schuld am Kreuz und er wurde am 3. Tag auferweckt von Gott, auferweckt von den Toten. Und nun ist er im Himmel und sitzt zur Rechten Gottes im Thronsaal der Majestät. Bevor Jesus starb, redete er mit seinen Jüngern darüber, dass er sie nun verlassen werde und dass er weiß, dass sie deshalb traurig sind. Und er sagt ihnen: Ich lasse euch nicht allein. Ich sorge dafür, dass an meiner Stelle der Heilige Geist auf die Erde kommt und er wird, anders als ich, für immer bei den Menschen bleiben. So haben wir das eben im Evangelium des Johannes gehört und es stehen noch mehr Worte dazu da drin. Dieses Versprechen hat Jesus nach seiner Auferstehung nochmal wiederholt, vor seiner Himmelfahrt. Er hat seinen Jüngern die Anweisung gegeben: Wartet auf die Ankunft des Heiligen Geistes. Die Pfingstereignisse, die uns im Buch der Apostelgeschichte berichtet werden, die berichten von übernatürlichen Phänomenen. Und diese Phänomene sind der Grund dafür, dass wir oft eine schiefe Vorstellung vom Heiligen Geist haben. Als er ankam, war das begleitet von einem kräftigen Rauschen. Es war von einem optischen Geschehen, Feuer auf den Köpfen der Jünger begleitet und es war durch dieses irrsinnige Phänomen begleitet, dass ganz viele Sprachen auf einmal da waren und die Menschen, die da in der Stadt Jerusalem unterwegs waren, die eigentlich ein jüdisches Fest dort feierten, die völlig erstaunt waren, dass sie alle im selben Moment den einen Redner in ihren Sprachen hörten. Wegen dieser Phänomene sind wir ganz leicht geneigt, den Heiligen Geist als eine Kraft Gottes zu benennen. Das ist so eine etwas verschwommene Vorstellung, nicht so klar. Ja, ein Geist. Aber nein, kein unheimlicher Geist, aber ja, kann man nicht irgendwie richtig gut sagen. Das ist aber gar nicht korrekt. Die Kirchenväter, darum bat ich gerade darum, dass wir das aus dem Bekenntnis aus Nicäa nochmal sprechen, die haben ganz klar aus der Heiligen Schrift heraus erkannt, dass der dreieinige Gott in drei Personen da ist. Als Gott der Vater, als Gott der Sohn und als Person der Heilige Geist. Jesus selber hat das so auch ausgedrückt. Das kann man gut nachvollziehen, wenn man es im Griechischen anguckt, weil es im Griechischen durchaus auch die verschiedenen Fälle gibt. Und es ist eindeutig, dass Jesus von einem Stellvertreter für ihn spricht, dass er einen Tröster und Begleiter benennt, also eine Person, nicht eine Sache, nicht etwas, was man nicht greifen kann. Er hat von einem Rechtsbeistand gesprochen, also einem Advokat. Das sind alles eindeutige Worte für eine Person. Und das Spannende daran ist, dass wir Gott in der Person des Heiligen Geistes für alle Ewigkeit bei uns haben werden, bis zur Wiederkunft Christi auf Erden und darüber hinaus dann natürlich sind wir mit allen drei Personen der Gottheit verbunden. Anders als Jesus ist dieser Heilige Geist allerdings nicht sichtbar. Jedoch sein Wirken, das wird sehr wohl sichtbar. Das erleben wir alleine schon an der Pfingstgeschichte, aber durch all die Jahrhunderte gibt es sichtbare Zeichen des Heiligen Geistes, die zeigen, jetzt ist er da, jetzt wirkt er gerade. Was wirkt der denn? Als allererstes, er befähigt die Menschen, an Jesus zu glauben. Das bekennen wir ja auch. Wir sagen ja, mein Glauben an Jesus, mein Vertrauen, das habe ich nicht selber gemacht. Das ist mir geschenkt worden. Das ist Geschenk, das ist Wirken des Heiligen Geistes. Er macht uns mit dem Plan Gottes vertraut. Er zeigt uns, was Gott für uns Menschen getan hat und auch weiter tun will. Das kann kein Mensch von sich aus erkennen. Dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Er schenkt auch prophetische Einblicke in die Zukunft der Welt bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Mit menschlichem Wissen, mit menschlicher Klugheit kann man all das nicht erkennen. Und darum geht es dem Paulus hier im Anfang des Briefes an die Korinther, in dieser griechischen Hafenstadt Korinth, in der so viele kluge und schlaue Redner das Wort genommen haben. In der Zeit des Paulus war das eine Hochkultur, das griechische Volk. Und die haben es geliebt, Reden zuzuhören. Das könnt ihr nicht vergleichen mit dem, was ihr heute an Talkshows im Fernsehen seht. Das ist 5 Stufen darunter. Die haben echt wirklich genial gesprochen. Ihr müsst es euch lieber bitte so vorstellen, als ob da Goethe und Schiller miteinander im Reden wären. Ja? Also richtig spannend. Und die Menschen waren auch klug genug dazu. Die konnten dem gut folgen. Es war für die spannend zu hören. Und darum war das, was der Paulus da sagte in Korinth, von einem Jesus, der in Jerusalem gekreuzigt worden sei und der Sohn Gottes wäre und der nicht aus eigener Schuld am Kreuz starb, sondern für dich und für mich. Völlig unverständlich. Was ist denn das für eine Rede? Wer soll denn damit was anfangen? Und da gab es auch in der Gemeinde Menschen, die haben gesagt, Mensch, Paulus, hättest du nicht ein bisschen mehr brillieren können? Später im Brief sagt er, ja, hätte ich, klar. Denn er ist ein ausgebildeter rabbinischer Redner. Er hätte glänzen können. Aber er hat sich entschieden, als er nach Korinth kam, genau das dort nicht zu tun. Warum? Weil der Heilige Geist ihm das gezeigt hat. Er hat gesagt, hier darfst du es nicht versuchen, die Menschen mit schlauen, großen Gedanken zu überreden. Lest mal den Römerbrief, dann merkt ihr, dass der Paulus richtig schlau und klug reden kann und dass man den Heiligen Geist braucht, damit man das versteht. Dann reicht auch die menschliche Klugheit schon nicht mehr. Nee, tu es so nicht. Die Klugen werden nämlich an ihrer Klugheit scheitern, schreibt Paulus, und die Weisen, die werden über ihre ganze Weisheit ins Stolpern kommen. Was Gott getan hat, kann man nämlich mit menschlicher Intelligenz sich gar nicht ausdenken. Der Rettungsplan Gottes, der wäre keinem Menschen in den Sinn gekommen. Wir hätten gesagt, ah, da muss einer auftauchen, der macht mal richtig klar Schiff, der stößt mal die Leute richtig vor den Kopf, der macht mal deutlich, was da alles schief und krumm auf dieser Erde ist. So ist aber Jesus nicht aufgetreten. Er ist still und liebevoll, deutlich und klar und mit ganzer Hingabe aufgetreten. Wer hingehört hat, wer gemerkt hat, der redet ja ganz anders von Gott als all das, was wir uns von Gott ausgedacht haben und was uns unsere frommen Leute erzählt haben, der hat gemerkt, dass da was Besonderes geschieht. Aber alle anderen sind drüber hinweggegangen. Puh. Kleiner Prediger aus der Provinz. Für die klugen Menschen dieser Erde, also einfach schlichtweg Unsinn. Und für die Menschen jüdischen Glaubens noch etwas gesteigert, für die steckt nämlich in dem, was Jesus da sagt und tut, eine Gotteslästerung drin. Die haben also deswegen Abstand genommen. Es braucht definitiv die Hilfe des Heiligen Geistes. Der muss kommen, der Heilige Geist muss erklären und damals wie heute dem Rebellen in uns, in mir und in dir zeigen, du lehnst dich gegen Gott auf. Du musst umkehren. Ohne diesen Heiligen Geist kommt es nicht dazu. Wir sind auf ihn angewiesen. Denn nur mit ihm, mit dem Heiligen Geist, kann ich glauben, dass Jesus der Sohn Gottes und mein Retter ist. Und Glauben meint hier, dass ich es für wahr halte, dass ich sage, das ist die Wahrheit dieser Welt. Alles andere mag Klugheit sein und Wissen, aber nicht Wahrheit. Jesus ist der Retter für uns Menschen, der einzige mögliche Retter, das ist Wahrheit. Ich halte das für wahr. Und Glauben meint, ich gebe Gott recht, ja, ich bin ein verlorener Mensch. Ich habe überhaupt keine Würde, vor Gott zu treten und teilzuhaben an seiner Herrlichkeit. Wer bin ich? Ein Nichts. Ich muss durch Jesus in den Himmel geführt werden. Glauben heißt, ich setze mein ganzes Vertrauen auf Jesus. Er ist mein Ein und Alles. Alles, was ich denke, was ich denke und was ich erreichen kann mit meiner Klugheit, das ist mir ganz ehrlich wenig wert. Gegen das Wissen, dass Jesus, der Kyrios, der Herr der Welt und der Herr meines Lebens ist. Jesus hat für dich und für mich den Tod überwunden. Das, worüber wir immer zittern. Wir können den Tod verdrängen, das tut unsere Gesellschaft sehr, sehr gerne. Aber ganz ehrlich, wir lassen uns da gerne mitnehmen. Das ist nichts, worüber wir wirklich nachdenken wollen. Der Tod ist uns etwas Unheimliches. Der ist etwas, das uns trennt und der uns einfach Angst macht. Jesus reißt dich und mich hindurch, wenn du auf ihn Vertrauen setzt. Er öffnet den Blick für ewiges Leben. Ein völliger Unsinn für diese Welt. Du stirbst und dann ist tot und alles aus. Das möchte man gerne denken. Aber so ist es nicht. So wird es nicht sein. Als Christin und als Christ bist du mit Jesus schon gestorben und du bist schon begraben. Das ist eine ganz tiefe Erkenntnis, die dein auf den Tod zugehen verändert. Du bist schon gestorben und dir ist schon neues Leben geschenkt. Du hast schon eine Würde vor Gott und du hast gar nichts dafür getan. Alles ist für dich getan worden, aber du hast es angenommen. Du hast gesagt, ja, ja, das soll meins sein. Und als so Beschenkte ist es dir ein Herzensanliegen, dass auch deine Nachbarin dieses Geschenk hat. Und darum redest du mit ihr. Und wenn du feststellst im Gespräch mit ihr, die denkt genauso wie du, die sieht das genauso, sie ist auch voller Freude darüber, dann freust du dich mit ihr und das ist Freude im Heiligen Geist. Das ist Freude im Heiligen Geist. Aber wenn du merkst, sie versteht mich gar nicht, die kann damit gar nichts anfangen, dann wirst du anfangen, den Heiligen Geist anzuflehen, dass er sie berührt, dass er ihr hilft zu verstehen. Es ist, wie gesagt, ein Herzensanliegen. Ich möchte unsere Aufmerksamkeit auf einen Satz noch lenken, der in unserem Predigttext steht, der vorkam. Es ist der 13. Satz aus diesem 2. Kapitel. Und ich lese ihn noch einmal vor. Paulus schreibt, wenn wir von Gottes Heil reden, dann tun wir das mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Und ich möchte euch das gerne einmal im Urtext, im Griechischen, zum Hören geben. Da merkt ihr nämlich, wie viel Heiliger Geist vorkommt. Auch wenn ihr kein Griechisch sprechen könnt, aber hört es euch an und ihr werdet merken, das ist so. Pneumatos, Pneumatikois, Pneumatika synkrinontes. Wenn ich das ganz wörtlich übersetze, wir verbinden geistliche Dinge mit geistlichen Menschen und nutzen dafür geistliche Worte. Es beschreibt lautmalerisch, so von den Worten her, das, was da geschieht und beschreibt uns so schön, wie der Heilige Geist wirkt. Er erzählt uns etwas, was von Gott handelt. Und er rührt uns so an, dass wir Gottesmenschen sind. Und dann ist es ein Geschehen, das uns mit Gott verbindet. So wirkt dieser Heilige Geist. Also er redet von dem Wichtigsten, von dem in dieser Welt zu reden ist, von Jesus, von seinem Tod, von seinem stellvertretenden Tod und seiner Auferstehung und davon, dass er dadurch die Tür zum ewigen Leben öffnet. Und er verbindet dieses Reden mit uns und mit Gott macht aus uns geistliche Menschen, Menschen, die vom Geist Gottes ergriffen werden und Menschen, die sich nach ewigem Leben sehnen, weil sie durch die Buße und durch die Taufe gegangen sind. Jetzt müssen wir nicht mehr betrübt sein, wenn man uns für Spinner hält. Weil es ist klar, dass man das nicht verstehen kann, sondern belächeln muss. Das ist so. Das ist einfach von menschlicher Klugheit gar nicht zu verstehen. Wir wissen, dass es den Heiligen Geist braucht, um Jesus als den Herrn des Lebens anzuerkennen. Und das meine ich nicht nur so allgemein kosmopolitisch, sondern auch für mein eigenes Leben als Herrn annehmen. Nicht ich bin Chef meines Lebens, sondern Jesus Christus. Es ist der Heilige Geist, der mir deutlich macht, in mir steckt ein Rebell, der möchte gerne aufbegehren, der möchte gerne sein eigenes Ding drehen. Und der muss sich aber beugen, der muss sagen, nein, nicht ich, sondern du, Jesus. Wenn das geschieht, das ist ein heiliger Moment. Mit klugen Worten ist kein Mensch davon zu überzeugen. Ich könnte hier 5 Stunden lang mit wirklich tollen Worten vielleicht predigen. Das bewirkt gar nichts. Es braucht den Heiligen Geist. Er muss zunächst mein eigenes Herz berühren. Und dann muss der Heilige Geist das Herz des Gegenübers berühren. Ihr könnt das sehr, sehr gut nachvollziehen, wenn ihr in der Apostelgeschichte das 2. Kapitel lest und diese Predigt des Petrus lest. Ihr werdet sagen, hä? Das ist die Pfingstpredigt? Ganz ehrlich, die ist so trocken, so, da ist gar nichts Lebendiges drin. Wenn man den Worten einfach nur so folgt, aber wenn du vom Heiligen Geist angerührt wirst, so wie der Petrus, als er diese Worte sprach, und wenn du vom Heiligen Geist angerührt wirst, so wie die 3000 Menschen, die das gehört haben an dem Tag, dann ist da ein Feuer und eine Dynamik drin, wow, da fällst du wirklich um und denkst, was ist denn hier passiert? Heiliger Geist ist hier passiert. Ich finde das sehr, sehr spannend. Ich habe natürlich als junger Theologe diese Apostelgeschichte gelesen, habe gedacht, boah, das will ich jetzt wissen. Also jetzt kommt der Heilige, das muss ja eine irre Predigt sein. Und dann, ich war ehrlich enttäuscht. Ich war völlig baff. Ich habe gedacht, was? Das ist die Pfingstpredigt? Da habe ich schon bessere gehört. Naja, bis ich so langsam kapiert habe, dass da etwas geschehen muss, das über uns Menschen, über uns hinausgeht. Aber wir können nachvollziehen, wie es zu dieser Predigt kommt. Wir sehen Petrus und die anderen an dem Tag, als Jesus gestorben ist, völlig verängstigt, verparikatiert, ganz still, bloß nicht auffallen. Und wir sehen sie am Tag, als Jesus aufersteht, genauso. Jesus kommt ja durch die geschlossene Tür, weil er nicht mehr an unsere räumliche Welt gebunden ist. Und sie fahren zusammen und sind völlig erschrocken. Und ganz langsam kommt Freude in ihnen auf. Und dann über die Wochen, 7 Wochen lang bis Pfingsten, immer mehr Begegnungen mit Jesus. Immer mehr, dass sie erfahren, dass er sie hineinführt, nochmal und nochmal und ihnen nochmal deutlich macht, was ist denn da passiert, was ist denn jetzt verändert, was ist denn, euer Leben ist neu, wie denn, wo denn? Und immer mehr, immer größer wird ihre Freude und sie sind dann ganz viel im Tempel und sie loben Gott. Und an diesem Pfingstmorgen, Jesus ist inzwischen von ihnen weggegangen, Himmelfahrt ist geschehen, an diesem Pfingstmorgen, da sind sie so voller Freude über das ihnen neu geschenkte Leben und über diesen von Gott erfüllten Heilsplan, dass Gott es dorthin geführt hat, was er schon von Urzeiten an gesagt hat, was geschehen wird, dass sie gar nicht mehr anders können. Die Türen sind auf, die Fenster sind auf und sie jubeln und sie preisen Gott und da kommt der Heilige Geist dazu. Und jetzt ist alles öffentlich. Ganz Jerusalem kriegt das mit. Und sie werden in den nächsten Wochen mehrfach angegangen. Im Tempel sind sie dann auch voller Freude und erzählen von Jesus. Und zack, kommen die Wachen und schnappen sie und bringen sie vor den Hohen Rat. Und ihr sollt das nicht sagen, dieser Jesus ist tot. Ihr schweigt und dann hat man sie eingesteckt und in den Kerker gebracht und hat sie ausgepeitscht. Ruhe im Karton. Und sie haben gesagt, wisst ihr was? Es könnt ihr uns nicht verbieten. Wir werden davon reden müssen, weil es ist nicht so, wie er sagt. Er ist tatsächlich auferstanden. Und das müsst ihr doch als Priester wissen. Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Wo kommt dieser Mut her? Von völlig erschrockenen Menschen und völlig furchtsamen durch den Heiligen Geist. Unsere Welt, unser Ort Medenbach braucht den Beistand des Heiligen Geistes. Es gilt auch heute nicht anders. Dein Herz muss berührt sein und die Liebe Christi muss dich umgeben und muss hineintauchen in das Herz deines Gegenübers. Wie tut er das denn? Das weiß ich nicht. Es ist ein göttliches Geheimnis, wie der Heilige Geist wirkt. Wann tut er das denn? Immer dann, wenn wir ihn einladen. Tut das dann sofort? Manchmal ja. Manchmal tut er das sofort. Er hat aber auch Gründe, es nicht zu tun. Und die sagt er uns auch, wenn wir ihn danach fragen. Also wenn ihr euch wundert, warum in Medenbach der Heilige Geist nicht wirkt, fragt ihn doch mal. Lasst ihn doch mal erklären. Das tut er gerne. Wir brauchen viel Kontakt zu ihm. Aber er wartet, eingeladen zu werden. Er ist ein sehr feinfühliger. Er wird niemals irgendeinen Menschen im Geist überwältigen, irgendjemand zu etwas zwingen, niemals, nicht der Heilige Geist. Man sagt, dass er ein Gentleman sei. Er drängt sich nicht auf, aber er kommt gerne und er hilft gerne, wenn du ihn darum bittest. Amen. Lasst uns beten und wer das vermag, möge dazu bitte schon aufstehen. Ja, Heiliger Geist, wir wünschen dich näher zu uns und wir bitten dich, dass du uns näher zu dir führst. Näher zu unserem Gott, zu unserem Retter, näher zu unserem Heil. Du hast Ewigkeit in unser Herz gesät und das Öl der Heilung ausgegossen. Das würden wir so gerne verstehen, das würden wir so gerne erleben. Du hast uns Frieden geschenkt, Jesus. Aber in dieser Welt breitet sich Friede nicht aus, sondern das Gegenteil. Wir beten heute um Frieden für Jerusalem, für Araber und Israelis in dieser Stadt, die deine Stadt ist, die deine Stadt sein wird in Ewigkeit. So sagt es uns dein heiliges Wort. Wir bitten dich um Frieden. Und wir bitten dich, sammle deine Kirche, dass sie zu einer Einheit findet. Zeige uns Wege, die uns gemeinsam zu dir führen. Wecke, wecke du die tote Christenheit in Deutschland und in unserer Gemeinde. Vergib, dass wir nicht mutiger glauben und hilf uns zu einem starken Vertrauen. Wehre denen, die Unheil planen. Bringe die Lüge ans Licht und gib, dass Unrecht nicht ungestraft bleibt. Wir beten in der Stille. Und schließen unser Gebet mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir sehen, hat er Gott dich fest in seiner Hand.
Bevor ich um den Segen Gottes bitte, noch ein Anliegen vorbringen. Und zwar möchte ich kurz erzählen, dass wir in 3 Wochen am 18. Juni, eine Kollekte, eine besondere Kollekte erbitten möchten. Und zwar für die Christen im mittleren Teil Afrikas, in der sogenannten Sub-Sahara, also den Staaten, die unterhalb der großen Wüste liegen. Was hat es damit für eine Bewandtnis? Es ist wie ein breiter Gürtel, der sich über diesen afrikanischen Kontinent legt, in dem die Menschen im Streit miteinander sind, und zwar auf ganz eigenartige Weise. In diesem Teil Afrikas viele Länder sind, das dazu gehört der Kongo, dazu gehört, also Demokratische Republik Kongo heißt die heute, dazu gehört Nigeria, viele andere dieser Staaten. Da gibt es sowohl Christen als auch Muslime. Und dann gibt es dort noch muslimisch-extremistische Kämpfer. Viele, viele Jahre haben diese beiden Gruppen nebeneinander gelebt in Frieden. Aber seit ungefähr 10 Jahren, und das wird immer schlimmer, wird so viel Hass gepredigt gegen die Christen, dass immer mehr Christen es erleben, dass ihre Gottesdienste am Sonntagmorgen überfallen werden und Menschen erschossen werden und sie dann fliehen müssen. Fliehen aus dem Ort, in dem sie und ihre Eltern und Großeltern gelebt haben, in andere Orte des Landes. Diese Extremisten sind nicht überall, aber immer in bestimmten Regionen. Und da werden sie natürlich aufgenommen von den christlichen Gemeinden. Die sind nur selber auch ganz bescheiden arm und sind manchmal wirklich vor Riesenaufgaben gestellt. Wir haben im Kirchenvorstand darüber gesprochen und gesagt, da wir wissen, dass Open Doors in diesem Gebiet arbeitet, würden wir gern mal eine Kollekte für diese Situation geben. Es gibt vieles, wofür Open Doors steht. Für diese Situation, wo Gemeinden Vertriebene aufnehmen und ihnen helfen, einfach das Leben neu zu beginnen. Am 18. Juni möchten wir diese Kollekte erbitten, und darum wollte ich das schon mal im Vorhinein ansagen. Der Band möchte ich ganz herzlich danken für die Musik in diesem Gottesdienst. Und jetzt bitten wir um den Segen Gottes. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. Amen.
Amen.